Ja, wie schon eben erwähnt, möchte ich heute auf Apostelgeschichte Kapitel 13 eingehen. Das ist die erste Aussendung, die eine Gemeinde überhaupt erlebt hat, die erste Aussendung in der Gemeindegeschichte. Wenn es um Aussendung geht, dann sind immer drei Parteien beteiligt. Zuallererst ist es Gott, der alles in Gang gesetzt hat, der Menschenherzen bewegt hat, der die Gemeinde überhaupt ins Leben gerufen hat und der dann auch Menschenherzen beruft, dass sie in die Mission gehen, dass sie ausgesendet werden. Dann ist es die Gemeinde, die den Befehl wahrnimmt und auch bereit ist, Menschen auszusenden. Und dann ist es die auszusendende Person selbst, die dann auch wirklich hingeht. Und heute wird es auch darum gehen, dass wir den Fokus auf Gott, auf Jesus Christus legen und uns wirklich nach ihm ausrichten, weil es ist sein Auftrag, es ist sein Befehl, wir sind ihm gehorsam, es ist nicht unsere eigene Idee. Dann wollen wir darauf schauen, was der Auszusendende, dass er dann auch geht, so wie Anna jetzt in diesem Fall, dass es wirklich dazu kommt. Und wir wollen auch heute viel über die Gemeinde nachdenken, was sie in dieser Zeit zu tun hat. Und der Text aus Apostelgeschichte Kapitel 13 gibt uns hier gute Anweisungen oder die Gemeinde lebt uns an dieser Stelle sehr, sehr gut vor. Ich möchte die ersten drei Verse lesen. Apostelgeschichte Kapitel 13, die ersten drei Verse. Und in Antiochia waren in der dortigen Gemeinde einige Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Die Frage ist, warum überhaupt Mission? Wenn ich das hier in diese Runde hier fragen würde, dann wäre diese Frage überflüssig. Wir alle wissen, Mission ist ein Auftrag von Gott. In der heutigen Zeit ist Toleranz sehr wichtig. Ich toleriere meinen Nächsten mit seinem Glauben, mit seinen Einsichten, mit seinen Einstellungen und ich lasse ihn in seinem Glauben. Und soll er bitte damit selig werden? Und das Gleiche gilt für ihn auch. Bitte behandle mich genauso. Also, dass du mich in meinen Einstellungen, in meinem Glauben, mit meinen Überzeugungen tolerierst und lass mich auch in Ruhe. Warum können wir nicht einfach, wir als Christen, als Wiedergeborene, Kinder Gottes, warum können wir nicht einfach alle anderen Religionen so stehen lassen? Warum können wir die Völkergruppen nicht einfach so sein lassen, wie sie sind? Was treibt uns denn dazu, dass wir wirklich missionieren, dass wir evangelisieren, dass wir unser Augenmerk darauf richten, dass wir in der Nachbarschaft Zeugen sind, aber darüber hinaus, dass wir auch Menschen in andere Länder senden? Was treibt uns dazu? Den seligen Zustand, die Erlösung, den inneren Frieden, die Ruhe im Herzen und Friede mit Gott, das ist ja das, was man sich immer wieder in anderen Religionen verspricht. Wieso kann man das denen nicht einfach gönnen? Von der Bibel her wissen wir, dass diese Sachen, der selige Zustand eines Menschen, die Erlösung, den inneren Frieden, die Ruhe im Herzen und der Friede mit Gott, nur durch Jesus Christus erlangt werden kann. Und das ist der Grund, weshalb wir Mission so betonen. Weshalb wir es so betonen, dass wir Zeugen sind in unserer Umgebung. Weil das so ist, hat er persönlich uns auch den Auftrag, das heißt Jesus Christus, er hat es selbst gesagt und hat uns den Auftrag der Mission gegeben. Haben wir heute schon gehört aus Matthäus 28, geht hin in alle Welt. Wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen und auch ausleben, zeigen wir damit, dass wir zum einen Gott ernst nehmen, dass wir ihm gehorsam sind. Wir nehmen seinen Befehl, seinen Auftrag ernst. Aber zum anderen zeigen wir auch damit, dass uns die Menschen nicht egal sind, sondern wir lieben sie. Und die Liebe zu den Menschen, die treibt uns an, weil wir mit der Liebe Gottes auch angefacht sind. Wenn wir die Menschen so sein lassen würden, wie sie sind, völlig stehen lassen würden und meinen, wir tolerieren sie, das ist Nächstenliebe, das ist genau nicht. Also das ist genau das Gegenteil von Nächstenliebe, das ist eine totale Ignoranz, wenn man Menschen in ihrem verlorenen Zustand so stehen lässt. Und dagegen wollen wir etwas tun. Und deswegen ist uns das so wichtig, weil es auch Jesus sehr wichtig war. Er selbst gab den Befehl. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samaria und dann bis an das Ende der Erde. Aber ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Erde. Das mutet uns der Herr Jesus selbst zu. Matthäus 28 haben wir gehört, mache zu Jüngern alle Völker. Matthäus 24, Vers 14 sagt Jesus voraus, es wird gepredigt das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Es ist Gottes Wunsch und durch Jesus Christus hat er es an die Menschen weitergegeben, dass wir als seine Kinder Zeugen sind für ihn und dass Menschen das ewige Leben und die Vergebung der Schuld, kurz gesagt das Evangelium, die frohe Botschaft, dass sie damit konfrontiert werden und diese auch aufnehmen. Jetzt zur Apostelgeschichte Kapitel 13. Das ist genau das, was diese Menschen damals auch angetrieben hat. Ich möchte kurz auf vier Dinge eingehen. Jemand hat das mal sehr gut ausgedrückt. Die Mutter der Mission. Was ist eigentlich die Mutter der Mission? Die Mutter der Mission ist die Gemeinde. Und genau das lesen wir hier auch. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten. Wir können davon ausgehen, dass damit die Gemeinde gemeint ist. Aber auch im ersten Vers, wo die Namen aufgezählt werden, wenn man einmal hinterfragt und nachforscht, was das für Menschen gewesen sind, ist es sehr interessant, das war ein total bunter Haufen, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist einmal der Saulus, der auch später Paulus genannt wurde, der eine Lehre gemacht hat bei den Pharisäern, der sehr gut in der Schrift sich auskannte. Dann haben wir hier einen Manahen, der mit dem Vierfürsten Herodes groß geworden ist, der sehr gebildet war. Wir haben hier einen Simeon, genannt Niger. Man geht davon aus, dass er eine dunkle Hautfarbe hatte, also irgendwo von weit weg gekommen ist. Lucius von Kyrene, also da waren Menschen von überall. Also es wird hier an diesem ersten Vers schon deutlich, dass sie Mission gelebt haben und auch Menschen in ihre Gemeinde von überall aufgenommen haben. Und als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, da sprach der Heilige Geist. Die Mutter der Mission ist die Gemeinde und in die Gemeinde spricht der Heilige Geist und der Gemeinde wird dieser Auftrag wichtig. Wer führt den Befehl des Heiligen Geistes aus? Das ist die Gemeinde. Missionare werden von Gemeinden ausgesandt. Sie gehen nicht selbstständig und wenn, dann ist es falsch. Die Gemeinde muss sie aussenden und sie muss beteiligt werden an diesem Weg. Es kann sein, dass Missionare alleine auf dem Feld sind, so wie wir es heute gehört haben. Es kann sein, Anna, dass du ganz alleine sein wirst, dich auch einsam fühlen wirst, aber sie dürfen wissen, es gibt eine Gemeinde, die im Gebet dahinter steht. Und dadurch ist der ganze Leib, wir als Gemeinde, wir sind alle an diesem Dienst beteiligt, an dem Dienst, den Anna da in Papua-Neuguinea ausführen wird. Zweitens, die Gemeinde, so lesen wir es hier, sie fasteten und dienten. In Jesaja 58 wird erklärt, was in Gottes Augen ein wohlgefälliges Fasten ist. Ich möchte da nur die Verse 6 und 7 lesen. Jesaja Kapitel 58. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, das Fasten meint er, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und nicht, dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Mit anderen Worten, Fasten ist nicht nur Gebet und auf Essen verzichten, sondern es schließt das ganze Leben und den ganzen Alltag ein. Und da in Jesaja wird erklärt, was Gott unter einem guten Fasten versteht. Und die Gemeinde, das ist interessant, weil in Jesaja 58 wird erklärt, man fastet und dient gleichzeitig. Das ist in einer Einheit zu verstehen. Und genau das hat die Gemeinde hier getan. Sie fasteten und dienten. Aktives Dienen und Fasten gehören zusammen. Wenn du fastest und betest, dann diene weiter aktiv. Und diese Gemeinde hat es getan. Während sie fasteten und dienten, sprach der Heilige Geist und erklärte ihnen ihren Auftrag. Sie waren auch empfänglich für den Heiligen Geist. Sie waren empfänglich dafür, dass sie den Auftrag Gottes wahrnehmen konnten. Das Gebet ist der Motor und auch, hoffe ich, in deinem Leben. Ich hoffe auch, dass du Gott aktiv dienst. Du dienst Gott in verschiedenen Situationen mit unterschiedlichen Gaben, mit deinen Fähigkeiten und hoffentlich steht das Gebet da im Mittelpunkt. Das sollte es immer sein. In Lukas 10, Vers 2 lesen wir, bittet den Herrn der Ernte, sagt Jesus selbst, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Der erste Schritt ist das Gebet. Wir beten, dass Gott Mitarbeiter beruft, aussendet und dann wird die Gemeinde aktiv. Aber zuerst beten. Auch Jesus, der Sohn Gottes, hat es so gehandhabt, dass er noch in der Früh ganz früh am Morgen, dass er die Zeit mit seinem Vater gesucht hat. Ein Leben für Gott, also unser Dienst, wird immer im Gebet getragen. Und ich hatte es vorher schon gesagt, das hat mir auch die Gewissheit gegeben, weil wir auch zusammen viel gebetet haben, auch mit der Gemeinde, das als Gebetsanliegen immer weitergegeben haben. Das hat mir auch die Ruhe gegeben und auch die Gewissheit, das ist der Weg, der für Anna jetzt richtig ist. Und wir konnten so Schritt für Schritt immer den nächsten Schritt angehen und auch weitermachen. Drittens lesen wir hier Gebet und Identifizierung. Hier lesen wir das Gebet mit Handauflegung, dazu hatte ich eben schon einiges gesagt. Als der Heilige Geist zu ihm gesprochen hatte, wie auch immer das ausgesehen hat, vielleicht akustisch wahrnehmbar, ich weiß es nicht, oder er hat ihnen eine Last aufs Herz gelegt, da möchte ich mich nicht festlegen, aber als der Heilige Geist gesprochen hatte, beteten sie nochmal. Zweifelten sie am Reden des Heiligen Geistes? Auch das wird hier nicht gesagt, aber man kann davon ausgehen, dass sie als diese Last, diesen Wunsch in sich hatten, jetzt Saulus und Barnabas auszusenden, dann haben sie das nochmal ins Gebet genommen und haben nochmal dafür gebetet, vielleicht sogar überprüft. Ist es wirklich Gottes Wille? Wir lesen es hier in diesen drei Versen, die Gemeinde war angetrieben von dem Gebet. Sie sahen sich abhängig darin zu Gott. Und ich hoffe, das sehen wir genauso. Gebet mit Handauflegung, das habe ich eben schon erklärt, das bedeutet, wir beglaubigen diesen Weg. Wir gehen mit, wir identifizieren uns mit dich, Anna. Wir stehen hinter deinem Dienst und ich möchte es nochmal so sagen, wir stehen so dahinter, als würden wir selbst da stehen, da wo Anna jetzt ist. So hoffe ich, dass wir in dieser Einstellung füreinander beten sollten. Übrigens sollte das in der Fürbitte immer unser Antreiben sein. Wenn du für einen Menschen betest, dann stelle dich in seine Rolle. Versuche seine Situation, versuche alles zu verstehen und dann wirst du auch anders beten. Das sollte uns immer antreiben. Und zum Letzten sehen wir hier in Vers 4, den habe ich gar nicht gelesen. Diese nun, ausgesandt vom Heiligen Geist, zogen hinab nach Seleucia und fuhren von dort mit dem Schiff nach Zypern. Es ist tatsächlich so, dass nach all dieser Arbeit, nach dem Fasten, nach dem Dienen, nach dem Gebet, nach dem Warten, dass sie dann tatsächlich losgegangen sind. Und auch dazu muss es erstmal kommen. Von einigen hatte ich das jetzt in den letzten Jahren mitbekommen. Man plant vieles, aber es kommt gar nicht zur Aussendung. Und es gibt immer irgendwas oder kann immer irgendetwas geben, das etwas stört, dass es gar nicht zu dieser Aussendung kommt. Aber sie waren gehorsam und sie gingen tatsächlich los. Und ich werde mich wirklich freuen, Anna, wenn es bei dir dann auch wirklich so weit ist, dass du wirklich ausziehst und dass du dann da vor Ort bist und wirksam wirst. Einfach gehorsam sein. Jetzt ist es soweit, es ist alles vorbereitet. Gott hat sein Ja dazu gegeben. Wir müssen gar nicht zaghaft sein, sondern jetzt dürfen wir losgehen. Anna, du darfst losgehen. Und wir dürfen uns dessen sicher sein, dass Gott diesen Weg vorbereitet hat und auch wirken wird. Und das ist für Anna zuallererst, aber auch für uns als Gemeinde so wichtig. Wir dürfen und sollen die Zuversicht haben, dass Gott diesen Weg vorbereitet hat und dass er ihn auch will. Wir lesen in Epheser Kapitel 3, Vers 8. Epheser Kapitel 3, Vers 8. Und folgende. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und dann heißt das weiter in Vers 12, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Wir dürfen Freimütigkeit haben und Zuversicht, dass das der Weg Gottes ist. Und auch für Anna dürfen wir das wissen. In Epheser Kapitel 6, Vers 18 lesen wir, 18 und 19, indem ihr, sagt Paulus, zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen, auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Wir dürfen losgehen in der Zuversicht, in dieser Freimütigkeit, in dem Wissen, dass Gott uns da auch haben will. Und das wird dir, Anna, denke ich, sehr, sehr viel geben, auch in den Jahren, die jetzt folgen werden. Wir hatten das jetzt eben von Hansi gehört, wie sein Dienst da angefangen hat. Ich kann das so gut nachvollziehen. Wahrscheinlich wird es uns ähnlich gehen. Und wenn man dann nicht sicher ist, hat Gott wirklich diesen Weg für mich vorgesehen oder nicht, dann geht man kaputt, man geht zugrunde. Und du, Anna, darfst wissen, das ist der Weg, der von Gott vorbereitet ist. In Zuversicht dürfen wir jetzt weitermachen. Ich möchte abschließen noch mit ein paar persönlichen Wünschen, und zwar zum ersten an die Gemeinde und dann auch an Anna. Unser Auftrag ist es, für Anna zu beten und ihren Platz dort in Papua-Neuguinea auch als einen Teil unserer Gemeinde zu sehen. Ich hatte manchmal Sorge, dass wir vielleicht sogar zu viel von Anna erzählen oder dass wir das zu oft machen. Ich hoffe, dass es nicht der Fall gewesen ist und dass es uns nicht ermüdet hat. Ich sage es nochmal, es ist wichtig, dass die Gemeinde im Denken und in diesen Schritten, die Anna auch getan hat, dass sie immer mitgegangen ist. Und dass jetzt, auch beim Gebet, hoffe ich, dass die ganze Gemeinde im Gebet, im Inneren dahinter stand und aus Überzeugung gesagt hat, ja, wir stehen dahinter. Und unser Gebet wird es weiter sein, für sie zu beten. Wir verantworten den Dienst im Gebet und tragen die Last auch mit und tragen auch Sorge dafür. Lasst uns um das Wirken Gottes auch beten und für Anna beten. Es ist uns bewusst, dass wir viel machen können, aber ohne das Wirken des Heiligen Geistes geschieht gar nichts. Deswegen lasst uns beten, dass Gott durch Anna, durch die Arbeit da, auch sein Wirken gibt. Anna, ich möchte zwei Wünsche an dich weitergeben. Aus Epheser Kapitel 3, Vers 14. Vers 14 bis 17. Entschuldigung, bis Vers 16. Wie sollte das sein? Ach so, ich bin im falschen Kapitel. Kapitel 3, Vers 14 bis 17. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Dieses Bild ist mir sehr wichtig. Du sollst mit Kraft gestärkt werden in dem Geist und du sollst in Liebe gegründet und gewurzelt sein. Das soll dich wirklich tragen. Und aus Johannes 15, Vers 5 möchte ich dir den Gedanken abschließend weitergeben. Bleibt in mir, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Das ist das A und O eines jeden Christen. Das ist das, was man über alles schreiben kann. Bleib in Christus, dann wirst du viel Frucht bringen. Gerade Anna, für dich wünsche ich dir das, dass du dir Zeit für die Stille nimmst, Zeit für das Gebet mit Gott. Bleibe in ihm und er wird in dir bleiben und dann wirst du viel Frucht bringen. Und wir werden es, darf ich mal so sagen, die Frucht genießen, es auch sehen und Gott auch dafür loben und preisen. Amen. Ich möchte gerne beten, lass uns nach Möglichkeit dazu aufstehen. Herr Jesus, wir sind dir dankbar für diesen Gottesdienst, danken dir, dass wir diese Aussendung feiern dürfen. Wir sind dir dankbar, dass du uns bis hierhin geführt hast und möchten dich jetzt bitten, dass du Anna segnest, sie beschützt, bewahrst und dass du dein Wirken schenkst, dass du deinen Segen gibst und dass durch Annas Arbeit da auch Frucht entsteht. Wir wollen dich auch für uns als Gemeinde bitten, dass wir Anna nicht vergessen, sondern dass wir sie im Gebet tragen und dass wir diese Verantwortung, diese Last im Herzen für Anna auch spüren. Möchten dich da um dein Wirken bitten. Amen. Wir nehmen Platz.